happens.
Herzlich willkommen zu unserem ADA-Podcast Shift Happens, und zwar zur 26. Folge. Wenn ihr das hört, dann stehen wir wahrscheinlich gerade auf der Bühne, denn heute ist der Tag des Ada Lovelace Festivals, unsere große Konferenz, unser großes Event mit ganz vielen spannenden Zukunftsthemen aus dem Feld der Technologie, aber auch aus anderen Feldern, Zukunft der Ernährung, Zukunft der Führung. Wir haben ganz viel zu bieten und nächste Woche gibt es einen Sonderpodcast mit einer Sonderausgabe von Shift Happens, die wir live am Ada Lovelace Festival produziert haben.
Und wir, das sind
Miriam
und Lea. Und um so ein ganzes Podcast-Gespräch zu führen, ob jetzt live auf der Bühne oder hier im Studio, hilft es ja immer, vorher mal ganz tief durchzuatmen. Und es gibt verschiedene Methoden, wie dieses Atmen gut funktionieren kann. Miriam, wir haben kürzlich in einem Workshop eine Methode erlebt, die hat uns, glaube ich, nochmal eine ganz neue Seite des Atmens gezeigt.
Das ist das holotrope Atmen. Und ich gebe zu, ich hatte darüber gelesen, aber ich kannte es nicht. Und vielleicht müssen wir erstmal so ein bisschen beschreiben, die Situation, in der wir da gewesen sind. Das war ein Workshop mit ungefähr 30 Menschen. Und wir waren in einem großen Raum und jeder und jede lag auf einer Matte und hat dann sozusagen angeleitet von einem Trainer angefangen, in sehr kurzen Abständen sehr schnell zu atmen. Weil das ist das Prinzip des holotropen Atmens, dass man durch kurze, schnelle Atemzüge tatsächlich die Sauerstoffsättigung im eigenen Körper immer höher treibt und dass man dadurch ganz besondere Erfahrungen machen kann. Und die waren besonders, die Erfahrungen, muss ich wirklich sagen. Wow.
Die waren besonders und waren auch unterstützt von Musik. Das muss man vielleicht auch noch fürs Setting erklären, weil es hat ja ungefähr 90 Minuten gedauert und es war eine ganze musikalische Reise im Hintergrund, die den Rhythmus dieses Atmens auch mit begleitet hat. So, und das ist erstmal vielleicht so kleiner Erlebnisbericht. Erstmal ist das anstrengend, weil das wirklich in so kurzen Abständen passiert, diese Atmerei, dass man ja zwischendurch wirklich denkt, ich glaube, ich kann jetzt nicht mehr. Und dann macht man weiter und spürt irgendwann so einen Tipping Point, so einen Durchbruch, wo dann wirklich im ganzen Körper eine neue Wahrnehmungsebene eröffnet wird.
Ich muss zugeben, meine eigene Wahrnehmungsebene war etwas gestört zwischenzeitlich, weil da waren eine ganze Reihe von Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die offenbar Erfahrung damit hatten und wirklich in fast so eine Art Trance-Zustand geraten sind. Also wir haben dann sehr lautes Weinen gehört, Menschen, die aufgeschrien haben und Geräusche gemacht haben. Ich war dadurch so eine Mischung aus fasziniert und irritiert und auch ein bisschen abgelenkt, mich darauf für mich erstmal so einlassen zu können, weil man schon dachte, what is happening? Ja, wo bin ich hier? Ist das jetzt hier so eine Art Kulterfahrung? Und das ist es nicht, aber man muss sich schon ein bisschen daran gewöhnen.
Und was dann passiert, ist auch körperlich erstmal eine interessante Erfahrung. Wir wurden vorher natürlich auch eingeführt, ja, dass beispielsweise es dazu kommen kann, dass sich die Hände so ein bisschen verkrampfen. Und das ist bei mir tatsächlich auch eingetreten, dass also das Gehirn so beschäftigt damit ist, was im Körper los ist, dass dann die Hände sich gar nicht mehr richtig bewegen können. Also ich habe wirklich so eine Versteifung eigentlich am Handgelenk gespürt. Total interessant. Nur vom Atmen. Und im Prinzip ist das eine Art von Hyperventilation und die führt eben dann dazu, dass beispielsweise der ganze Körper anfängt zu kribbeln. Deshalb, man liegt ja auch, damit man auch nicht irgendwie umkippen kann oder ähnliches. Und irgendwann, nachdem diese ersten körperlichen Signale und Symptome aufgetreten sind, kommt es dann wirklich auch im Kopf, in der Wahrnehmung zu ganz diversen Dingen. Also einige haben uns danach berichtet, sie haben Farben gesehen, sie haben große Emotionen gespürt, die Musik macht was mit einem. Es ist eigentlich eine Öffnung, ein neuer Kanal, den eigenen Körper zu spüren und sich dem bewusster zu machen.
Ja, also bei mir war es so, dass ich wirklich ein Kribbeln in den Händen und in den Füßen gespürt habe. Gar nicht jetzt wirklich unangenehm, sondern eher, ich habe gemerkt, da passiert irgendwas. Und auch eine relativ weitgehende Entspannung andererseits. Das war irgendwie so eine durchaus ein bisschen konträre Erfahrung. Dann habe ich, die Augen waren ja zu und ich habe dann so tatsächlich so rosa-rote Farben gesehen. Es war insgesamt eigentlich eine schöne Erfahrung. Ich habe auch das Gefühl gehabt, dass sich mein Bewusstsein fast wie so in so einen tagträumerischen Zustand entwickelt. Also ich habe sowieso Szenen gesehen und so, die man eher träumt sonst, und geschlafen habe ich nicht. Und dann hat sich das so weiterentwickelt und dann ist etwas passiert, was mir manchmal passiert. Ich bin nämlich eingeschlafen. Ich war dann so entspannt und auch ehrlich gesagt so übermüdet offenkundig, dass ich einfach eingeschlafen bin. Das war auch sehr schön, aber ich glaube, das ist eigentlich nicht der Sinn der Sache.
Was ist der Sinn der Sache? Das fragen sich genau. Jetzt vielleicht einige der Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich habe eben schon gesagt, es ist so eine gewisse Bewusstseinserweiterung, ein bewussteres Umgehen mit dem Körper, mit der Seele. Es ist also so eine Öffnung zu einem neuen Kanal. Du hast jetzt auch gerade schön beschrieben, wie so eigentlich Tagträume, die da entstehen. Also es ist eine Art der Verarbeitung, die aber in einem Zwischenstadium zwischen eben dem Schlaf und dem Wachsein, was aber bei uns ja oft als Mensch dazu führt, dass wir viele Dinge, viele Einsichten, viele Emotionen unterdrücken. Und in diesem Zwischenstadium ist es eben möglich, eine gewisse tiefere Selbsterkenntnis eigentlich zu erlangen. Das ist auf jeden Fall ein Grund, warum Menschen diese Methode praktizieren.
Und natürlich auch Stressabbau. Das habe ich auch echt gespürt, dass du irgendwie durch Atmen, das wissen wir ja auch, ne, den Körper in einen anderen Zustand, auch in einen Entspannungszustand hineinführen kannst. Das geht ja schon, wenn man bei der Meditation sehr langsam und tief atmet. Wir machen das oft eben auch vor Veranstaltungen, dass wir uns im Team mit allen, die auf der Bühne sind, versammeln und uns nochmal richtig fokussieren und auch den Atem richtig einsetzen, um so einen Entspannungszustand herzustellen. Und das kann man im Holotropenatmen noch ein Stück weiterführen und noch in eine tiefere Entspannung reinkommen.
Bei einigen Menschen führt das auch zur Kreativitätssteigerung. Da kommen ganz neue Ideen. Auch hier wieder, weil einfach auch Raum frei gemacht wird im Kopf und eben neue Verbindungswege auch eröffnet werden. Also für viele ist das auch eine Form der kreativen Expression, des Ausdrucks.
Und es gibt sogar Menschen, die sagen, dass holotropes Atmen in einen Zustand führen kann, der ähnlich einer psychedelischen Erfahrung ist. Also wie eine Erfahrung auf psychedelischen Pilzen oder LSD, weil bestimmte typische Mechanismen in der Vernetzung im Gehirn dadurch unterbrochen werden. Und dazu muss man, glaube ich, das üben und sich darin trainieren. Aber auch das gibt es, dass man in diese Erfahrung hineinkommen kann, bis hin zu spirituellen Erfahrungen, die man dann haben kann. Ich glaube, dass die Vorstufe eher ist, dass man sich mit seinen eigenen Gefühlen besser verbinden kann. Wir haben das ja jetzt auch schon ein paar Mal ausprobiert, um darin ein bisschen mehr geübt zu werden. Und da habe ich zum Beispiel auch das Gefühl, dass ich da schon ein Stückchen näher rangekommen bin. Und als wir das auf dem Workshop, den wir beschrieben haben, gemacht haben, war es ja so, dass man bei anderen Teilnehmern und Teilnehmerinnen gemerkt hat, dass die wirklich sehr, sehr tiefe emotionale Erfahrungen hatten, weil da manche wirklich sehr geweint haben, also auch so ein Ventil sich geöffnet hat, was man durch holotropes Atmen offenbar tatsächlich dann ein bisschen steuern kann.
Jetzt ist wichtig zu sagen, dass man dafür eine professionelle Begleitung braucht. Das ist gerade am Anfang, aber auch generell bei solchen Methoden wahnsinnig wichtig, dass man das nicht alleine versucht, weil das schon auch, wie du gerade beschrieben hast, bei einigen durchaus Erlebnisse und Erinnerungen hochbringen kann oder auch Emotionen eben zur Oberfläche bringen kann, die schwierig sein können. Und dann sollte das aufgefangen werden können. Und deshalb sollten sich vor allem Menschen, die vielleicht auch einen Hintergrund haben, der wo sie wissen, dass da Schwierigkeiten aufkommen können, also bei psychischen oder auch körperlichen Beschwerden, da sollte man sich vorher auf jeden Fall informieren. Denn das ist etwas, was man jetzt nicht einfach mal ebenso wie vielleicht eine Meditation alleine zu Hause ausprobieren sollte.
Ich finde ja, Atmen ist sowieso eine sehr unterschätzte Kunst, um es mal so zu sagen. Das hat sich natürlich in den letzten Jahren durchaus verändert, weil wir über Zugang zur Meditation, auch Zugang zu mehr Erkenntnissen über unseren eigenen Körper und seine Funktionsweisen beginnen zu verstehen, wie wichtig das eigentlich ist und wie man durch Atmen ganz viel regulieren kann im eigenen Körper, wenn man das wirklich sehr bewusst tut. Es gibt ja auch ganz viel Umgangssprache, die das reflektiert. Ne? Da habe ich echt mal die Luft anhalten müssen. Ist ja ein typischer Effekt, den man hat, wenn man aufgeregt ist, wenn man gestresst ist, ne? Dass wir dann anfangen, ganz flach zu atmen und gar nicht mehr richtig durchzuatmen, weil eben so die Stresssituation die Bandbreite begrenzt, in der wir uns erlauben, Luft zu holen. Und solche Dinge sind natürlich, die sind, glaube ich, echt hilfreich, wenn man die mal richtig sich vor Augen führt. Und da gibt's ein ganz tolles Buch, auf das wir durch unsere Co-Gründerin Verena Pauster aufmerksam geworden sind und das du ja auch schon gelesen hast, Lea.
Ja, Verena hat das in ihrem sehr erfolgreichen Buchclub im letzten Monat besprochen. Das ist das Buch Breath, Atem von James Nestor. Und Nestor hat, du hast es eben so genannt, Miriam, die Kunst des Atmens, das ist auch der Untertitel dieses Buches, die verlorene Kunst des Atmens. Und er hat sehr schön beschrieben, erstens, wie wichtig dieser Prozess eigentlich ist, was bei uns allen automatisch passiert, was wir hunderte Male am Tag tun, tausende Male am Tag sogar tun, aber was einen wahnsinnig wichtigen, komplexen Prozess im Körper, im Hirn bei uns auslöst, den man eben auch ein bisschen steuern kann. Also er beschreibt zum Beispiel sehr eindrücklich den Unterschied zwischen dem nasalen Atmen, also durch die Nase, und dem Mundatmen. Kleiner Spoiler-Alert, wir sollten alle mehr durch die Nase atmen.
Erzähl, du hast mir das mal erzählt neulich und da habe ich gedacht, wow, also erzähl mal, was du da gelesen hast. Das finde ich total beeindruckend.
Ja, es gibt wirklich sämtliche Biomarkers, also wirklich gesundheitlich relevante Faktoren, die sich verändern, wenn wir die ganze Zeit durch den Mund oder dominant durch den Mund atmen versus durch die Nase. Weil die Nase beispielsweise erstens zur Temperaturbalance beiträgt, heißt also, wir nehmen nicht eiskalte oder wahnsinnig warme Luft aus, sondern die Nase ist in der Lage, da was auszubalancieren. Durch die feinen Härchen in der Nase, unsere Haare, die auch hier eine wahnsinnig wichtige Rolle einnehmen, die nämlich filtern und natürlich schon schauen, was ist in dieser Luft eigentlich drin und was muss ich vielleicht auch ein bisschen raussortieren. Das ist beim Mund ganz anders. Durch diese Unterschiede in unserer Anatomie kommt es eben zu ganz anderen gesundheitlichen Auswirkungen im Körper, wenn man auf diese zwei verschiedenen Arten atmet. Er geht auch so ein bisschen in die Geschichte rein. Früher hat man viel, viel mehr durch die Nase geatmet. Wir haben das mittlerweile fast verlernt und das fand ich super spannend, unsere Anatomie hat sich dementsprechend auch verändert.
Ja, bis hin zu der Tatsache, dass offenbar Zahnfehlstellungen es früher gar nicht gegeben hat, weil die Menschen eben ganz typisch durch die Nase ein- und durch den Mund ausgeatmet haben, während wir heute auch durch ganz viele Zivilisationskrankheiten dann immer mit dem Mund atmen und der Kiefer sich verschiebt und die Zähne sich verschieben und damit eben Probleme entstehen, die alle wie so eine Kettenreaktion aus falschem Atmen hervorgehen. Das finde ich schon echt Wahnsinn. Das wusste ich alles überhaupt nicht.
Nestor hat ein wirklich intensives Experiment mitgemacht. Er hat im Prinzip eine Zeit lang nur durch den Mund geatmet, indem er sich die Nase wirklich, also extremst zugepflastert hat. Und dann hat er wiederum denselben Prozess nur durch die Nase atmend durchgemacht. Und es war Wahnsinn. Das hat er mit einer Universität zusammen gemacht und hat dann natürlich messen lassen, jede Stunde messen lassen, Sauerstoffgehalt im Blut und sämtliche gesundheitliche Dimensionen. Und es war unfassbar. Also der Unterschied war wirklich signifikant. Und einen praktischen
Tipp. Wie war denn der Unterschied?
Also alles ist gesünder, wenn man durch die Nase atmet. Die Energie ist höher, man ist weniger schläfrig. Es gibt wahnsinnig viele interne Daten, die dir zeigen, wie ungesund, wie krank es uns eigentlich macht, durch den Mund zu atmen. Wow. Und was ich super spannend fand, war ein sehr praktischer Tipp, nämlich, dass James Nestor sagt, wenn ihr euch nicht sicher seid, ob ihr nachts eigentlich durch den Mund oder durch die Nase atmet, dann empfiehlt er wirklich ein kleines Tape auf die Lippen zu setzen. Das macht er selbst wohl mittlerweile auch so. Das kann einfach ein Stück Tesafilm sein.
Wie gemütlich, mit Tesafilm auf dem Mund zu schlafen, das ist ja Horror.
Er sagt, dass im Prinzip er das schon gar nicht mehr spürt, aber es führt dazu, dass du eben die ganze Nacht durchweg durch die Nase atmest. Es hat seinen Schlaf enorm verbessert, übrigens auch sein Schnarchen reduziert.
Klar.
Und denn auch das hat ja mit der Art und Weise des Liegens und auch mit der Anatomie zu tun. Aber beim durch die Nase atmen kommt es eben nicht zu diesen Schlafstörungen. Und das fand ich irgendwie wirklich verrückt, was das alles auslösen kann. Vor allem bei eben einem für uns so automatischem Prozess.
Ich habe mir früher nie Gedanken darüber gemacht, wie ich atme. Und habe dann, als das mit der Meditation und der Kontrolle des eigenen Atmens richtig losging, irgendwann festgestellt, dass ich das ganz gut kann. Und dann habe ich in einem Gespräch rausgefunden, dass das daran liegt, dass ich ein Blechblasinstrument ganz viele Jahre intensiv gespielt habe, nämlich die Posaune, wo du ja, man sagt immer, man beschreibt das so, eine Atemsäule brauchst, um wirklich die Musikstücke so spielen zu können, dass du nicht mitten in einem Tonlauf hysterisch einatmen musst, weil du keine Luft mehr hast. Also man lernt durch das Spielen eines Blechblasinstruments oder auch überhaupt eines Blasinstruments sozusagen diese Atemsäule aufzubauen und damit eben gesund zu atmen. Darüber bin ich dann rückblickend doch noch auch ganz dankbar, dass ich damit gleich sozusagen zwei Fliegen mit einer Klappe habe, Musik machen und richtig atmen lernen. Und wenn man sich das überlegt, wie man durch Atmen die eigene Gesundheit eigentlich verbessern oder gar ein bisschen steuern kann, nicht in allem natürlich, aber in vielem, ist das wirklich toll.
Wir sehen das ja auch in der Kältesauna. Du hast ja mal erzählt, dass du da wirklich nur wenige Male in diesen 3 Minuten atmest.
12 Mal im Grunde.
12 Mal in 3 Minuten, das ist ja wirklich Wahnsinn. Und James Nestor beschreibt beispielsweise Studien, die zeigen, was die gesündeste Durchschnittsdauer eines Atemzugs auch ist. Und das korreliert er dann beispielsweise mit der Dauer von Gebeten. Also warum dauern gewisse Gebete in sämtlichen Religionen genau diese Anzahl von Sekunden? Beispielsweise ein, ich sag mal, Sound oder ein Mini-Gebet, was wir alle kennen, ist der Yoga-Sound Om. So, der dauert eben eine perfekt gesunde Anzahl von Sekunden, so wie er einst erdacht wurde. Also super spannend und ein Buch wirklich voller praktischer Tipps und übrigens eben auch am Ende natürlich voller Methoden, die ein bisschen intensiver sind. Da gibt es die Wim Hof Methode, die haben wir auch schon mal angesprochen, als wir über Kältesaunas gesprochen haben, aber eben auch das holotrope Atmen. Aber das ist wirklich so, er nennt das auch Next Level Breathing. Das ist jetzt nichts, was man einfach so im Alltag macht, aber von diesen Tipps hat er auch ganz viele sehr praktische alltägliche Tipps zum Atmen.
Und wir verlinken das Buch natürlich in den Shownotes.
Werbung. Dein Cloud-Account wurde deaktiviert. Bitte neu anmelden. So oder so ähnlich könnte eine Mail bei dir im Postfach heißen, aber hinter der Webseite, hinter dem Formular steckt kein Tool, sondern ein Phishing-Angriff. Betrüger kommen so an die sensiblen Daten deiner Company und unser Partner SoSafe hilft dir dabei, um das menschliche Sicherheitsrisiko bei Cyberattacken zu minimieren. In den letzten 3 Jahren hat nämlich jedes zweite Unternehmen einen erfolgreichen Cyberangriff erlebt und Firmen investieren zwar Zeit und Ressourcen in Firewall und Technik, aber 85% aller Datenschutzvorfälle sind tatsächlich auf den Faktor Mensch zurückzuführen. Und SoSafe hilft durch verhaltenswissenschaftlich fundierten E-Learning, Gamification, intelligenten Angriffssimulationen, Risikoanalysen und Auswertungen dabei, eine Human Firewall in deinem Unternehmen aufzubauen. Wenn ihr es testen wollt, auf sosafe.de/omr könnt ihr euch kostenlos für eine eigene, individualisierte Phishing-Simulation anmelden. Also einfach mal testen, wie eure Klickrate im Unternehmen wäre auf solche Mails. Bisherige Unternehmen hatten da zum Beispiel 30%. Ihr könnt gucken, ob euer Unternehmen über- oder unterbietet. Alle Infos auf sosafe.de/omr. Werbung Ende.
Es gibt eine neue Staffel der Science-Fiction-Serie Black Mirror auf Netflix. Es ist die 6. Staffel und wir wollen uns heute einmal anschauen die 1. Folge mit dem Titel Joan is Awful. Joan ist schlimm. Die haben wir uns nämlich angeguckt und wir werden versuchen, ohne Spoiler Alert ein bisschen darüber zu reden, weil diese 1. Folge eine ganz spannende Science-Fiction-Ausprägung dessen ist, was die Automatisierung, die KI-basierte Automatisierung in der Unterhaltungsindustrie in Zukunft mit sich bringen könnte.
Netflix selbst wird in dieser Folge parodiert und zwar auf keine kleine Art und Weise, aber das ist ein ganz interessanter Start in diese neueste Staffel von Black Mirror. Wir fangen erstmal vielleicht an mit einer kleinen Zusammenfassung, weil es gibt viele Ebenen in dieser Folge. Es geht um die Hauptperson namens Joan, die eines Tages beim abendlichen Fernsehgucken mit ihrem Freund realisiert, dass es in einer neuen Serie namens Joan is Awful, erste Metaebene schon, um ihr eigenes Leben geht. Und zwar ganz konkret um den Tag, den sie gerade erst erlebt hat. Und zwar bis ins kleinste Detail.
Und das ist wirklich eine tolle Szene, weil die beiden sitzen auf dem Sofa und wollen irgendwie so einen gemütlichen Abend sich machen. Dann beginnt halt diese Serie und die Frau, gespielt von Annie Murphy, sieht quasi sich selbst in dieser Serie. Nicht ganz identisch, sie ist schon gespielt, aber sie sieht halt aus wie sie selbst, mit einer spezifischen Frisur, die hat so blonde Strähnen vorne und so. Und es entwickelt sich der Tag vor ihren Augen und denen ihres Freundes, den sie gerade durchlebt hat. Und zwar mit allem, was an diesem Tag passiert ist. Und das wird halt immer dramatischer, weil Joan sich im realen Leben durchaus nicht immer geil verhält. Sie hat zum Beispiel jemanden entlassen in ihrem Job, und zwar auf eine sehr unfreundliche Art und Weise. Und diese Szene beobachten sie und ihr Freund dann eben, wie sie sich im Fernsehen, im Streaming da vor ihnen entwickelt. Und irgendwann wird Joan klar, dass auch der Rest des Tages noch zu sehen sein wird. Und in diesem Rest des Tages hat sie sich unter anderem mit ihrem Ex-Freund getroffen. Und dann wird sie irgendwann panisch, weil sie denkt, ach du meine Güte, das möchte ich jetzt nicht, dass wir das hier gemeinsam auf dem Sofa angucken, weil das wusste er gar nicht. Mein Freund wusste gar nicht, dass ich mich mit meinem Ex-Freund getroffen habe. Und das alles entwickelt sich in dieser Serie vor ihren Augen.
Das heißt, es geht erstmal um eine Serie in der Serie, übrigens auf einem Streaming-Provider namens Streamberry, dessen Logo exakt wie das Netflix-Logo aussieht. Also hier merken wir schon, der Streaming-Dienstleister im echten Leben in unserer Realität hat durchaus auch, ich weiß gar nicht, ist das den Willen, Humor ist es nicht, ist es auf jeden Fall die Fähigkeit, sich hart kritisieren zu lassen, denn ihr werdet sehen, es geht noch mehr auf die Metaebene.
Ja, und ich habe irgendwo gelesen, dass auch nur Black Mirror wegen ihres unfassbaren Erfolgs als Serie es sich erlauben konnte, Netflix so auf die Schippe zu nehmen und so durchaus krass zu kritisieren, wie das über den Streamberry jetzt hier in dieser Folge Joan is Awful erfolgt.
Wir sind also in der Serie. In der Serie sozusagen. Joan realisiert, dass auch am nächsten Tag die Serie Joan is Awful weitergeht und ihren nächsten Tag beschreibt. Und zwar, wie du eben sagtest, Miriam, beinahe ja in Echtzeit. Also wir merken hier schon, da muss etwas im Hintergrund sein, was wahnsinnig schnell die Realität, die echte Lebensstory faktisch in eine Fiktion übersetzen kann.
Und was da im Hintergrund stattfindet, ist eben, dass der Streamberry-Dienstleister Joan rund um die Uhr beobachtet, die Daten aufnimmt, die Daten analysiert und daraus eben eine KI-generierte Serie macht, die sozusagen in der Hauptrolle der Joan Selma Hayek hat. Und Selma Hayek spielt Joan, die auch aussieht wie Joan, aber es ist nicht die echte Selma Hayek, die Joan spielt, sondern Selma Hayek hat die Rechte an ihrem KI-Avatar an Streamberry abgegeben. Und alles, was Selma Hayek tut in der Serie, darf sozusagen der Avatar auch machen. Das wird natürlich eine Form von Abtretung der Persönlichkeitsrechte, die irgendwann wirklich schwierig werden kann. Und das wird sie in der Serie.
Denn wir kommen zum nächsten Twist. Joan fragt sich, wie kann ich das stoppen? Wie kann ich jetzt verhindern, dass meine nächsten Tage jeder im Einzelnen abends auf Streamberry laufen? Und zwar for everyone to see. Ja, das ist ja auch ihr Problem, dass auf einmal auf der Arbeit natürlich alle kommentieren, dass sie jetzt in ihr Leben Einblick haben. Und deshalb überlegt sich Joan, sie muss etwas tun, was so drastisch ist, dass Salma Hayek nicht wollen würde, dass ihr digitaler Avatar das so darstellen muss. Und deshalb entscheidet sie sich, in einer katholischen Kirche, denn sie weiß, dass Salma Hayek eine gläubige Katholikin ist, in der katholischen Kirche etwas zu tun, was man generell eher lieber alleine auf der Toilette macht.
Ja, und das macht sie während einer Hochzeit in der Kirche öffentlich. Sie hinterlässt sozusagen einen Haufen Spuren, so würde ich es formulieren. Mitten in dieser Kirche, diese Hochzeit, ist entgeistert und entsetzt und alle rasten aus. Und Joan denkt, so, an dieser Stelle habe ich jetzt dazu beigetragen, dass Salma Hayek protestieren wird und dass diese Serie ein Ende findet, weil ihr KI-Avatar nicht mehr benutzt werden darf, um mich in dieser Serie darzustellen.
Und zum ersten Teil kommt es auch Salma Hayek, die angeblich reale Salma Hayek regt sich wahnsinnig darüber auf. Wir sehen sie mit ihrer Anwältin, wo sie protestiert und sagt, das kann doch nicht sein. Zeigen Sie mir den Vertrag. Warum kann es sein, dass Streamberry meinen digitalen Avatar dazu bringen kann, so etwas Schlimmes in der Kirche zu tun? Und die Anwältin sagt, du hast das alles unterschrieben. Hier ist alles inklusive. Die dürfen alles machen. Und dein digitaler Avatar muss das so ausfüllen. Heißt, wir haben jetzt Joan und Salma Hayek, die wahnsinnig sauer auf das Konstrukt sind.
Und daraus ergibt sich dann der letzte Twist, den wir hier nicht verraten, weil ihr alle natürlich das jetzt noch sehen wollt oder vielleicht auch sehen solltet, wenn ihr euch für die unterschiedlichen Ebenen der Möglichkeiten interessiert, die sich daraus ergeben können, wenn wir alle als KI-Avatare in Zukunft x-mal existieren und möglicherweise auch die Rechte an der Nutzung dieser Avatare abgeben. Und das wird ein Twist, der nochmal ganz spannend ist und der in einer riesen Explosion am Ende eigentlich endet, die wir nicht verraten werden.
Ja, und die Folge hat natürlich auch eine sehr aktuelle Referenz, nämlich den Streik, die aktuellen Proteste, die ja schon seit Monaten in Hollywood vonstatten laufen. Und zwar die Proteste der Schauspielerinnen und Schauspieler, der Drehbuchautorinnen, der Produzenten, die sagen, wir möchten nicht von KI ersetzt werden. Das ist einer ihrer großen Punkte. Es geht auch noch um vieles andere, Arbeitskonditionen, vor allem auch Gehälter und die sogenannten Royalties, also das Geld, was die Streaming-Dienstleister alle Jahre lang mit gewissen Filmen und Serien machen, was aber mittlerweile in Pfennigbeträgen oder man sollte sagen Centbeträgen bei diesen Künstlerinnen und Künstlern ankommt. Und dagegen protestieren sie gerade. Aber das Thema KI ist eben auch ein zentraler Punkt in ihren Forderungen, dass sie weiterhin ein Teil der Produktionskette und damit auch der Wertschöpfungskette von Unterhaltungsformaten sind.
Ja, also einmal Knebelverträge, die Netflix macht. Ich habe eine ganze Reihe von Menschen in meinem Bekanntenkreis, die in der Fernseh- und Filmproduktion arbeiten und die das nicht öffentlich sagen, weil sie dann auch sofort natürlich Gefahr laufen, gar nicht mehr angefragt zu werden. Aber die ganz klar unter drei erzählen, also im privaten Gespräch erzählen, wie Horror das ist, zum Teil mit Netflix zusammenzuarbeiten.
Überhaupt mit Streamingdiensten.
Mit Streamingdiensten insgesamt zusammenzuarbeiten, genau. Das ist gar nicht nur Netflix, danke für den Hinweis. Und das Zweite ist eben tatsächlich, dass jetzt mit der KI-generierten Stimme, mit KI-generierten Avataren, mit KI-generierten Drehbüchern und sonstigen Dingen einfach irgendwann die Frage existiert, wie sollen wir eigentlich überleben in einer wirklich großen Film- und Fernsehindustrie, in der die menschliche Kreativität bislang eine wesentliche Rolle gespielt hat.
Ich war letztens auf einer Veranstaltung, wo es auch um die künstliche Intelligenz und ihre Auswirkungen in der Unterhaltungsbranche unter anderem ging. Und da kam eine Vertreterin der Golden Globes auf mich zu und sagte, dass das jetzt wirklich eine aktuelle Debatte ist. Die Frage, ob denn eigentlich digitale Avatare irgendwann auch Preise bekommen für ihre schauspielerische Leistung. Oder ist es dann doch ein Preis an den Entwickler, die Entwicklerinnen, die designenden Menschen, die dahinter stehen? Also das ist wirklich Wahnsinn, dass wir uns jetzt genau über diese Frage der Grenze zwischen künstlicher und menschlicher Kunst eigentlich jetzt dringend Gedanken machen müssen. Denn es ist schon am Laufen. Wir haben schon verschiedene Ausprägungen dessen. Und ich glaube, wir werden da gerade in der Unterhaltungsbranche und in der Kunstbranche jetzt sehr bald einige Wellen erleben.
Ich finde das insofern spannend, als man eigentlich da hätte drauf kommen können, dass dieses Thema irgendwann kommt, weil es ist ja eigentlich die Umkehrung der Frage, wer haftet für Unfälle des selbstfahrenden Autos. Ne? Da haben wir die gleiche Frage und wir haben die Technologie in selbstfahrenden Autos schon, deshalb haben wir uns damit auseinandergesetzt. Wir haben uns aber nicht damit auseinandergesetzt, wer bekommt die Credits für die Folgen von KI-Generationen im Kunst- und Kulturbereich, weil diese Technologie noch nicht da war. Mit generativer KI ist sie jetzt aber da, ne? Oder sie ist jedenfalls, sie war auch jetzt schon seit einiger Zeit in den Ansätzen da, aber sie ist jetzt für alle sichtbar geworden, seit ChatGPT und Bildgenerierungstools und so weiter da wirklich jetzt gerade eine Entwicklung vollziehen, über die wir alle staunen. Und jetzt müssen wir uns die gleiche Frage auch aus dieser Richtung stellen. Da sieht man mal wieder, man hätte darauf kommen können, wenn man utopisch genug oder visionär genug gewesen wäre, das eben einfach in die Zukunft weiterzuentwickeln als Gedanken.
Ich glaube, wir hätten auf viele Auswirkungen dieser Technologie kommen können, wenn wir uns einfach früher darüber mal Gedanken gemacht hätten. Das und ein wünsche Gedanke, ich mir ja bei vielen Tech-Firmen.
Absolut. Und ein Gedanke, den ich eben auch durch die erste Folge Joan is Awful, dieser neuen Staffel von Black Mirror, ganz spannend angesprochen finde, ist, was ist eigentlich original? Und was ist die x-fache Ableitung, auch von einem Menschen irgendwann? Weil das ist ja auch ein Thema, was in dieser Serie sehr deutlich wird oder in dieser Folge sehr deutlich wird. Du hast halt die lebende Joan, du hast dann die Schauspielerin, die sie darstellt. Du hast die Schauspielerin in der Serie, die die Schauspielerin darstellt. Und du hast die KI-Avatare, die du endlos fortsetzen könntest, die diese Schauspielerin repräsentieren. An all dem gibt es Rechte oder auch nicht. Und bei all dem müssen wir uns fragen, was ist denn jetzt eigentlich das Original des Menschen? Und was ist sozusagen die Ableitung, die möglicherweise mit eigenen Rechten irgendwann in unserer Welt existiert, eigene künstlerische Darstellungen machen kann und wir wissen überhaupt nicht mehr, wie wir das unterscheiden können. Also das hat mich am meisten umgetrieben.
Es ist wie eine russische Matruschka-Puppe, die man genau immer mehr dekonstruieren kann und sich fragt, wann kommen wir jetzt eigentlich zum Original?
Ja, also du kannst jeden Menschen irgendwann aufmachen und da drin ist dann die nächste Variation von ihm oder ihr und die nächste und die nächste und die nächste. Und was machen wir mit all dem? Die existieren alle nebeneinander oder wie? Also das ist schon eine fast philosophische Frage, die diese Folge von Black Mirror auch stellt. Lohnt sich zu gucken.
Jetzt kommt Werbung. Wir sind bei ADA große Verfechterinnen vom lebenslangen Lernen und ermöglichen ja mit dem ADA Fellowship auch Menschen, die bereits im Berufsleben stehen, sich neben der Arbeit zu zukunftsrelevanten Themen weiterzubilden. Um uns selbst ebenfalls auf dem Laufenden zu halten und uns mit Branchenkennerinnen und Experten auszutauschen, besuchen wir regelmäßig Fachkongresse zu verschiedensten Themen, von Technologie und KI über Leadership bis hin zu Bildungsthemen. Für Letztere möchten wir euch eine Veranstaltung ans Herz legen, die wir mit ADA in der Vergangenheit bereits besucht haben. Die LearnTech, eine internationale Fachmesse inklusive Kongress für die digitale Bildungsbranche. Dieses Jahr findet die LearnTech vom 4. bis 6. Juni statt. Hier werden die Top-Trends zum digitalen Lernen in Schule, Hochschule und Beruf gezeigt. Mehr als 400 nationale und internationale Unternehmen zeigen die neuesten technologischen Lösungen und Technologietrends wie Metaverse und KI und ihre Chancen und Einsatzmöglichkeiten für die Bildung. Ihr könnt sogar vor Ort einiges selbst ausprobieren und erleben. Auf dem begleitenden Fachkongress diskutieren hochqualifizierte internationale Expertinnen und Experten aus der Bildungswirtschaft und Wissenschaft aktuelle Themen und stellen Lösungsvorschläge vor. Mit dem Rabattcode -20 erhaltet ihr 20 Euro Rabatt auf alle Messetickets. Also sichert euch jetzt euer reduziertes Ticket für die LearnTech 2024 vom 4. bis 6. Juni. Das war Werbung.
Lea, für die Überraschung diese Woche beginne ich mit einem Statement und bin gespannt, wie du das kommentieren wirst. Und das lautet: Drohnen werden zu einer ganz besonderen Disruption führen, die sozusagen am Himmel geschrieben steht.
Ich würde sagen, das ist erstmal realistisch, wenn wir beispielsweise davon ausgehen, dass wir uns bald nicht nur innerhalb von wenigen Minuten Dinge liefern lassen können, sondern auch haargenau wahrscheinlich auf den Punkt auf der Erde, an dem wir gerade stehen. Ich frage mich jetzt, ist das aktuell oder hat man das womöglich vor 25 Jahren schon so gesagt?
Vielleicht hat man das auch vor 25 Jahren gesagt, aber ich meine eine aktuelle Entwicklung, die wir beide auch neulich mal auf einer Veranstaltung in der Schweiz beobachtet haben.
Jetzt kommt mir ein wunderschönes Feuerwerk Pling in den Sinn. Wir haben kürzlich das wahrscheinlich hoffentlich nachhaltigste Feuerwerk aller Zeiten gesehen, nämlich ein Feuerwerk, welches nicht aus Pyrotechnik bestand, sondern komplett aus Drohnen. Und das war total beeindruckend. Das war am Swiss Economic Forum in Interlaken. Und das war erstens wunderschön und auch wirklich technisch beeindruckend.
Ganz genau. Und da geht gerade die Reise hin. Also das Anbieten eines eines Feuerwerks wird in Zukunft ersetzt werden und immer stärker ersetzt werden durch einen koordinierten Drohnenflug am Himmel, mit dem man Logos gestalten kann, mit dem man ganze Szenarien spielen kann. Und das ist natürlich eine sehr viel ökologiefreundlichere Variante, weil Feuerwerk ja eine Menge an Rauch und Schadstoffen ausstößt und führt auch zu sehr viel weniger Verletzungen, weil immer wieder kommt es vor, dass Menschen sich schlimm verletzen bei einem Feuerwerk, wenn ein Knallkörper oder eine Rakete fehlgeleitet wird. Das passiert bei Drohnen auch nicht. Das Einzige, was ein bisschen problematisch ist, ist, dass die Drohne durchaus teuer ist. Kleinere Feuerwerke starten so bei 20.000 Euro. Bei größeren kommt man schnell weit über die 100.000, wenn man das richtig toll und mit richtig vielen Drohnenformationen machen will. Das hängt also von der Zahl der Drohnen ab. Aber es ist eine interessante Entwicklung, die wir zum Beispiel in diesem Jahr auch am Nationalfeiertag der USA gesehen haben. Am 4. Juli sind in ganz vielen US-Bundesstaaten Drohnenfeuerwerke gestartet worden und nicht mehr die regulären.
Das ist mal ein Shift, würde ich sagen.
Das ist mal ein Shift. Der happened.
Schön, dass ihr wieder dabei wart, auch in dieser Folge. Nächste Woche gibt es unsere Live-Aufnahme vom Ada Lovelace Festival auf der Bühne in Berlin.
Bis dann. Tschüss.
Jetzt kommt Werbung. Künstliche Intelligenz verändert die Art und Weise, wie wir arbeiten und leben. Und um diese KI-Anwendungen effizient und verantwortungsvoll zu nutzen, müssen wir unser Wissen ständig erweitern. Darüber werden Miriam und ich auf der MyWay-Konferenz in Berlin sprechen. In einer Keynote und in einem Workshop werden wir greifbar machen, wie ihr mit KI-Anwendungen umgehen könnt und wie sie euch etwas nutzen können. Kommt dazu zur MyWay am 28. und 29. September in Berlin. Mehr Informationen findet ihr in unseren Shownotes. Das war Werbung. Tschüss,